Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach. Ich möchte direkt eine Triggerwarnung aussprechen für das, was ich euch jetzt mitteilen werde. Diese Folge ist keine gewöhnliche, sie ist eine der letzten, die mit Psycho trifft Coach veröffentlicht wird. Ich muss euch leider mitteilen, dass Judith am 5. Februar 2022 plötzlich und unerwartet gestorben ist. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, die Folgen, die wir vor Judiths Tod noch aufgezeichnet haben, zu veröffentlichen. Denn ich glaube, dass dies im Judiths Sinne gewesen wäre. Es wird noch 5 Folgen mit Judith geben, die wir postum veröffentlichen. Den Podcast zu Ende führen, werde ich gemeinsam mit meinem Bruder Timo in einer sehr persönlichen und allerletzten Folge. Und nun legen wir los mit einer der letzten Folgen vom Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
Ja, da sind wir wieder. Es ist so schön, eine neue Runde hier. Psycho trifft Coach. Und ja, heute mal wieder eine lange Folge. Quad.
Jawohl.
Du bist auch da.
Ja.
Schön.
Ja, freue mich
auch.
Geht's
dir gut?
Ja, soweit so gut. Trotz der steigenden Infektionszahl. Ne, alles gut so. Genau, wir kommen durch. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Lasst euch da nicht verrückt machen. Das gehört halt dazu auch, dass die Infektionsraten steigen. Und ja, wir bleiben, versuchen das Beste draus zu machen. So würde ich es vorsichtig formulieren hier. Stand Ende Januar 2022.
Ja, genau. Muss man dazu sagen. Ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt so weitergeht, ja. Ich freue mich echt, wenn das irgendwann mal echt ein Ende haben sollte, weil so auch mit Familie und mit kleinen Kindern ist das schon eine enorme Herausforderung. Und so langsam, ich weiß nicht, wie es anderen so da draußen geht, kommt man da wirklich sehr an seine Grenzen. Also ja, von daher freue ich mich wirklich mal auf ein neues Zeitalter. Drücken wir mal die Daumen, dass es bald ja, stattfinden wird. Aber egal, das ist heute gar nicht das Thema. Cordy, ich freue mich trotzdem, auch wenn es digital ist. Wir sehen uns mal wieder.
Richtig.
Und sprechen. Ja, total schön. Und jetzt, ihr seid auch dabei wahrscheinlich. Also klar, wenn ihr es hört, dann seid ihr dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Und wer weiß, was gerade so, während ihr uns zuhört, so treibt. Ja, wir reden heute über das Thema Pflege von Angehörigen.
Ja.
Und was das so für Themen auch mit sich bringt und Konsequenzen auf den Plan
ruft. Auf jeden Fall.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Da kann der Cord nämlich, finde ich, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da einiges an Input geben kannst.
Ja,
denn,
gerne.
Cord, du hast ja selber im Grunde mal lange Zeit auch in dem Bereich gearbeitet, ne?
Richtig, vielleicht, ganz genau. Ja, vielleicht hole ich mal so die Hörer ein bisschen da ab. Du kennst das ja vielleicht noch, ne? Genau. Ich habe meine Krankenpflegeausbildung damals gemacht und habe dann halt parallel schon, um ein bisschen mehr dazu zu verdienen, dann halt auch irgendwann dann auch noch als Nebenjob dann in der ambulanten Pflege gearbeitet, ne? So war sowohl bei Abi auf zweitem Bildungsweg in der Zeit als auch dann in meinem Studium in Trier und habe dann da tatsächlich alle möglichen, ja, ambulanten Pflegebereiche ausgefüllt. Wobei man sagen muss, als ich so in den Ende 90er damit gestartet habe, da hat man das noch nicht so gravierend unterschieden. Also wo man dann sagen würde, dass man halt, da hat man gesagt, Pflege ist Pflege. Bedeutet also sowohl waschen als auch Blutdruck messen, Tabletten geben und sowas alles, habe ich dann alles gemacht. Während dann später so während des Studiums so in Mitte 2000, 2005 rum, so um den Dreh, war das tatsächlich anders. Da war der Schwerpunkt nämlich, lag der mehr darauf, dass man mich als qualifizierter, examinierter Krankenpfleger nicht mehr in die Grundversorgung in der Regel geschickt hat, nur wenn es notwendig war, sondern mehr eher so in Richtung Blutdruck messen, Spritzen geben, Medikamente stellen und so weiter, einfach weil man da schon angefangen hat, wirtschaftlicher zu denken, zu sagen, das ist schon überqualifiziert, die Person zum Waschen. Ich persönlich will jetzt nicht so sehr in das Wirtschaftliche hier reingehen, wollte damit nur sagen, da gibt es auch da strukturelle Veränderungen. Ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich die Zeit als Pflegeperson deswegen sehr genossen habe, weil neben der Pflege natürlich auch viel Raum war für Beziehung. Also für Kontakt, für Austausch, ne? Also wenn man dann allein, wenn man sich vorstellt, beim Anziehen helfen, beim Duschen, beim Waschen, da kommt man ja auch ins Gespräch, ne? Dann quatscht man und redet auch und so. Und das war immer sehr, sehr angenehm, ne? Muss man tatsächlich sagen. Also sich mit der Person zu unterhalten, über Gott und die Welt zu reden und so weiter. Und auch vieles natürlich mitzukriegen. Und Das ist ja auch mit ein Schwerpunkt dieser Folge auch, der, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich muss vielleicht Angehörige pflegen, ne, was das da mit mir macht, was das mit den Betroffenen macht und was es da so alles für ja, Phänomene gibt, die vielleicht jetzt die Hörer teilweise entweder kennen und deswegen gerne einschalten oder einfach aus Interesse mal hören wollen, was gibt's denn da überhaupt so für vielleicht interessante psychologische oder überhaupt so menschliche Phänomene, die wir hier jetzt erörtern werden. Genau, und wenn du magst, kann ich auch schon einsteigen. Also man muss sich das
Super
so
gerne.
vorstellen, genau, man muss sich das so vorstellen. Also wenn wir jetzt hören, erstmal Pflege von Angehörigen, dann denkt man ja sofort an Altruismus oder im Sinne von so, ja, vielleicht denkt man das, ne? Also manche Betroffene denken dann so, oh nee, da bleibt mir mal fern von, ich würde niemals einen Waschlappen in die Hand nehmen oder eine Windel wechseln oder jemandem beim Toilettengang helfen oder so. Das kann ich auch verstehen, ne? Das ist ja etwas, was man vielleicht ja schon die Debatte bei Babys führt, ne? Dass es da Personen gibt, die sagen so, oh nee, oh, Gottes Willen, eine Windel, nee, bitte nicht. Ne? Das ist okay. Also wenn man Richtung Ekel oder auch so mit eigenen Fäkalien vielleicht auch so Probleme zu haben scheint oder so, das ist ja auch nochmal ein Sonderthema. Also dann spezifisch für bestimmte Personen. Generell kann man sagen, es gehört zu uns Menschen dazu. Und ich war auch schon immer meine Grundhaltung, wenn jemand das nicht kann, hat er aus meiner Sicht immer ein Recht daran, also das heißt Recht, ein allein aus der menschlichen Perspektive her, also eine Selbstverständlichkeit von meiner Seite her, dass man hilft. Und wo man bei Babys sagt, klar, die können das ja eh noch nicht, ist es so, dass bei älteren Menschen, wenn die halt dann irgendwann das nicht mehr schaffen, dass die dann genauso natürlich ein Recht darauf haben. Und dann haben wir natürlich auch das, gerade da das Thema Scham, das ist ja allein so ein Thema, möchte man das, lässt man das zu, wer kommt denn dann da und so weiter, da fängt es ja schon an. Und wenn ich jetzt noch in die Richtung gehe der Angehörigen, also ich bin jetzt ein Angehöriger, der vielleicht meinen Vater, meine Mutter oder vielleicht noch sogar meine Großeltern oder so irgendwie pflegen sollte oder so, dann kann das sein, dass ich da vielleicht gerade am Anfang, wenn das anfängt, so denke, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, Schamgrenze und so weiter. Und da möchte ich auch tatsächlich heute bestärkend sagen, aus meiner Sicht muss man das auch nicht. Jetzt hängt es aber ein bisschen davon ab. Zum einen, welche finanziellen und auch wirtschaftlichen und was weiß ich nicht alles für Faktoren und Möglichkeiten habe ich da. Das heißt, wir in Deutschland haben die Möglichkeit ja über eine Pflegestufe und allein darüber könnten wir schon eine Folge füllen, oh, aber das geht total weg, sprengt den Rahmen unseres Grundthemas, Psychotroph Coach, weil wie eine MDK-Einstufung vonstatten geht, ist wirklich ein Fall für sich. Ne? Da vielleicht nur am Anfang gesagt, man muss sich vorstellen, dass die Grundpriss.
Kannst du das mal nochmal? Die Abkürzung, kannst du die
Ach
nochmal
so,
erläutern? Ich habe das
medizinischer
bestimmt alle.
Dienst, ne, so, das ist so für MD, ne. MDK ist eine gute Frage, wofür das K steht. Das weiß ich jetzt gerade auswendig gar nicht. Ich check das mal eben gerade K ab. Ach so, hier, medizinischer Dienst der Krankenversicherung. Genau, das K bezieht sich auf die Krankenversicherung. Das bedeutet also, eine Fachperson soll einen Fall einschätzen, ob die Leistungen, die man beantragt, ob die wirklich auch angemessen sind. Das ist insofern sinnvoll, weil wir ja wie sagt man, einen finanziellen Topf haben und jeder hat ja auch das Anrecht, aber sind halt nicht alle gute Menschen. Das heißt, es gibt auch immer welche, die einfach Leistungen erschleichen und da es solche Menschen gibt, muss man halt auch entsprechend die Kontrollen einführen. Das ist halt das große Problem. Ne? Und deswegen muss ein medizinischer Dienst schauen, inwieweit ist die wirklich eine Notwendigkeit. Wobei aber das nur die eine Seite der Perspektive ist. Es kann ja auch sein, ich weiß nicht, ob das der Hintergrund davon ist. Ich hoffe es. Bin jetzt da nicht geschichtlich so drinne, aber es kann ja auch sein, dass vielleicht deswegen der medizinische Dienst ins Leben gerufen worden ist dafür, um auch zu gucken, ob die Einschätzung, dass man eine Leistung erhalten soll, vielleicht auch zu wenig angesetzt ist. Also dass man sagt, hier muss eine angemessene Einschätzung erfolgen, so würde ich jetzt das idealerweise jetzt hier formulieren und auch annehmen. Dass die halt dann schauen, was ist wirklich notwendig und muss man hier eventuell bestimmte Leistungen anpassen im Sinne von streichen oder vielleicht aufwerten. Und entsprechend, je nach Stufe, früher waren es 1 bis 3, jetzt geht sie, glaube ich, bis 5. Wie gesagt, bin da nicht der Wirtschaftliche jetzt derjenige, der jetzt hier aufklärt oder der da gesetzlich oder ne, den ganzen Regularien drin ist. Deswegen nur als Überblick, um damit deutlich zu machen, das ist mir wichtig, dass es eine Instanz gibt, die das überprüft und einschätzt. Und wenn es angemessen eingeschätzt ist, ich bleibe mal bei dem Idealbeispiel, bekommt man Leistungen. Das heißt, die Krankenkassen oder die Kassen zahlen das dann, also ein gewisses Budget im Monat, mit dem man dann halt auskommen kann. Also auskommen muss so. Und je nachdem, wie viel das ist, kann man dann sagen, das benutze ich selber, wenn ich das selber auch als Leistung mache. Also wenn ich die komplette Versorgung mache, steht mir das Geld zu. Früher hat man wahrscheinlich gedacht, ich kenne das noch aus den 90ern, dass man vieles selbstverständlicherweise einfach gemacht hat. Und heute weiß man, da stehen mir Leistungen zu. Weil ich habe da etwas über meine Rolle als vielleicht Sohn, Enkel oder was auch immer gemacht, was über diese Rolle hinausgeht. Weil eine Versorgung ist ja schon eine Leistung, wenn man so will. Und entsprechend bedarf es, also sollte es eine Anerkennung bekommen. Und gleichzeitig, das ist mir jetzt wichtig, jetzt leite ich über, wenn ich eine Leistung mache, dann ist die ja erstmal eine Sache, die zu meiner normalen Rolle, also einer vertrauten Rolle des innerhalb der Familie hinzukommt. Also ich muss was Zusätzliches machen noch. Und das führt dazu, dass ich eventuell merke, das wird mir zu viel. Oder ich gehe zu stark in die Verantwortung, dass ich denke, an mir hängt jetzt die Gesundheit, hängt das Seelenwohl, das Heil dieser Person. Und wenn ich nicht kann, also ich muss durchhalten nach dem Motto, ich darf mich nicht hängen lassen. Ja, ich kann nicht mehr in Urlaub fahren vielleicht, je nachdem, wie aufwendig das ist. Wenn ich mir vorstelle, dreimal am Tag muss ich pflegen, muss ich lagern, weil die Person vielleicht sich kaum noch bewegen kann, vielleicht fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankungen, also degenerative Prozesse im Gehirn. Und ich kriege das nicht mehr zeitlich, örtlich und auch von meinem körperlichen Empfinden her nicht mehr reguliert und brauche halt eine ganz massive Betreuung. Das gibt es, dass dann Personen zu Hause sagen, komm, ich mache das, ich übernehme das, dann ist das wie eine Vollzeitstelle schon fast. Wobei, für viele ist es eine Vollzeitstelle, für andere ist es so, dass sie es noch nebenher machen. Also neben dem, dass sie am Tag über noch vielleicht jemanden haben für die reine Pflege, aber alles, was Beziehungsarbeit und Dinge darüber hinaus betrifft, macht dann die Person nach der Arbeit noch zusätzlich. Ja, und natürlich kommt man an Grenzen. Wir Menschen sind ja so, wir können längere Zeit auch mehr aushalten, wir können auch mehr schaffen, gar keine Frage. Aber irgendwann ist auch Ende und dann kommen wir in so ein Erleben von Funktionieren nur noch, von nee, vielleicht auch Symptome zu entwickeln und so weiter. Und das wird dann schon gefährlicher, sage ich mal. Gefährlicher im Sinne von gesundheitsschädlicher, so will ich es vorsichtig sagen. Und ne, dann ist es nicht selten der Fall, weil ich jetzt keine Statistik kenne, dass dann nachher noch die Personen, die gepflegt werden, noch die Angehörigen noch überleben, könnte man fast schon sagen, weil die einfach noch besser im Zustand sind als die Personen, die gerade die Versorgung übernehmen, ne? Und jetzt kommt noch hinzu, ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch nachzuschauen, so wie die Statistiken gerade sind. Und ich habe die genommen hier von das Statistische Bundesamt. Und da ist das so, dass die Pflegebedürftigen, das ist der Stand von die Statistik von 2022 auch, ganz aktuell, ne, dass man sagen kann, dass im Dezember 1999 gab es 2,02 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, ja. So, jetzt im Dezember 2009 geht die im Verhältnis nur geringfügig höher, nämlich von 2,02 auf 2,34. Also bleibt noch im 2-Millionen-Bereich, ne? Aber von 2009, das heißt also, wir haben jetzt gerade einen 10-Jahre-Schritt gemacht. Jetzt gehen wir nochmal 10 Jahre weiter, also von 2009 zu 2019, ne? Dann sind wir statt, wenn wir jetzt die gleiche Wachstum annehmen würden, wären wir jetzt bei 2,65 oder sowas oder 2,66 oder sowas, ne? Aber wir sind bei 4,13. Das heißt also, es geht so kumulativ nach oben. Also man könnte sagen, das ist keine Gerade, die nach oben geht, sondern die biegt sich sogar so nach oben, für die mathematisch jetzt nicht so fit sind. Ja, also um deutlich zu machen, es steigt ganz, ganz stark an. Und das bedeutet halt, also und übrigens die Person, die ich hier genannt habe, was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, also das heißt Menschen, die wirklich eine Leistung benötigen, wie sei es Versorgung beim Essen, bei der Grundpflege, bei Einkäufen, bei Hilfen, jegweder Art, Verband, Blutdruck, Medikamente, was auch immer, ja. Und also alles, sobald man solche Leistungen reinfällt, wird man hiermit gezählt. Und das ist schon so etwas, was wir ja auch schon gesagt bekommen haben, dass die Alterspyramide ja immer weiter so wie eine umgedrehte Pyramide nach, je älter wir werden, umso mehr nach außen nach Hilfen und so weiter Notwendigkeiten stattfinden müssen, während wir aber nicht hier direkt parallel mehr Pflegekräfte haben. Also das ist auch noch so das Thema, Pflegekräftemangel zu haben, also Personen, die jetzt zum Beispiel Menschen pflegen oder suchen nach Personen, die die Pflege übernehmen können, wird man feststellen, dass halt es schwierig ist. Wenn man jetzt nicht gerade auf eine ambulante Pflege ausweichen will und da jetzt ein Pflegeunternehmen beauftragen möchte, wird das natürlich dann schwierig. Also es gibt mal wieder Angebote, ne, die dann zum Beispiel wie sich dann darum kümmern oder so, die dann vielleicht auch sogar wohnen bei einem und dann das da übernehmen oder sowas, ne? So könnte man das, sowas gibt es schon, aber es muss ja irgendwie auch passen. Und dann mache ich jetzt schon direkt neue Themen auf, nämlich die, was ist, wenn die zu pflegende Person das gar nicht will? Also wenn die sagt, nö, ich will nicht gepflegt werden, ja? Im Gegenteil, ich kriege das doch noch alles selber hin. Das gibt ja, es gibt ja Personen, die sind so einsichtig, ja? Die sagen dann, okay, ich werde älter, ich kriege das nicht auf die Kette, jetzt brauche ich Hilfe und ich lasse mich darauf ein. Das wäre so, sagen wir mal, der Idealzustand unter diesen dieser Veränderung der Lebenssituation, ja, die auf uns alle ja zutrifft, wenn wir älter werden, dass wir Dinge halt mehr Zeit brauchen dafür, dass wir vielleicht auch mehr Hilfe brauchen. Aber das heißt nicht übrigens automatisch, dass jeder, der älter wird, Hilfe benötigt. Ja, also ich habe Leute begleitet in der ambulanten Pflege, die waren 94, 95 Jahre, die ich begleitet habe, ja, die waren so gut drauf, die waren fitter als ich, hör mal, die sind dann zu Hause da, weiß ich noch ganz genau, pfeifend da durch die Bude gelaufen und so, denen, da musste ich nur hin, weil die halt schlechter gucken konnten und man musste nur die Medikamente stellen. Also dass die wissen, also aus so einem Blister, ne, so, also aus so einer Tageskiste, so für das Herz zum Beispiel, so Medikamente oder sowas, ne? Oder wegen Diabetes, ist ja auch so eine Möglichkeit, dass die einfach.
Ich finde das total. Sag ruhig. Ja, Entschuldigung, Kurt, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich finde das total cool, vielleicht auch für die Hörer jetzt und Hörerinnen draußen, mal mitzubekommen, dass sogar für sowas auch die Möglichkeit besteht, eine ambulante Pflege.
Ja, natürlich. Also selbst sogar für Blutdruck, ja?
Messen. Also dass man selber. Ja, super. Weil, also, dass man nicht selber als Angehöriger, sag ich mal, solche Themen auch noch mit also ich sag mal, abdecken muss. Weil das sind ja eigentlich Dinge, da hätte ich jetzt angenommen, ehrlich gesagt, als Außenstehender oder ne, mit so mit jemandem, also ich habe da ja keinen Blick drauf sonst oder bin da nicht so drin in dem Thema, dass das irgendwie, dass ich dafür niemals irgendeine Pflege brauche.
Ja, ich bin da bei dir. Also theoretisch ist es so, man hat ja Anrecht darauf. Also wenn ich das selber nicht mehr kann, also selber nicht kann, wichtig ist immer, dass man selber nicht kann. Dann geht es darum, wer kann das tun? Wenn ich verheiratet bin, dann ist naheliegend, dass dann der Partner in der Ehe, dass der das dann, oder die Partnerin, dass die das dann übernimmt, ne? Also das ist schon so etwas, wo man erstmal das annimmt. Ist aber nicht selbstverständlich. Also das kann auch sein, dass aus welchen Gründen auch immer die Person das nicht macht, weil sie es nicht kann. Vielleicht selber nicht gut sehen kann oder sich nicht auskennt damit oder was auch immer. Und dann auch da kann dann eine Pflegeperson kommen. Ja klar, muss man halt nur ein Pflegeunternehmen beauftragen, hingehen. Die Pflegeunternehmen vor Ort werden in der Regel beraten. Also man kann zum Beispiel Pflegeunternehmen anrufen, Termin ausmachen, dann kommen die nach Hause und dann besprechen die das erstmal. So kenne ich das, ne? Und dann kann man gucken, dass die Pflege dann übernommen wird, ne? Die Bereitschaft dann da ist. Und es kann mal sein, dass vielleicht die örtlichen Pflegeunternehmen, es gibt ja meistens mehrere, dass die nicht sofort zeitlich können. Dann kann es sein, dass ich vielleicht einen Ort weitergehen muss, dass die dann bis hin zu meinem Ort fahren. Das gibt es auch, ne? Solche Fälle. Ich denke jetzt gerade so in ländlichere Strukturen oder Regionen oder so, ne? Und es gibt ganz viele verschiedene Pflegeunternehmen, ne? Und im Zweifel kann man sich auch an die Krankenkasse wenden, ne? Und sich da nochmal beraten lassen, ne? Gerade Krankenkasse, die sollte sich da an der Stelle auch auskennen und dann sonst auch Hinweise oder Orientierungen geben, soweit ich das weiß. Genau. Aber all das, was ich jetzt gerade erkläre, ne, sollte aber auch Aufgabe der Person sein, die, es ist ja so ein ganzes Netz, wie Ärzte, die Diagnosen stellen oder der Hausarzt oder wer auch immer, die natürlich auch Informationen geben können, wo man sich dran wenden kann und dann solche Leistungen in Anspruch nehmen kann. Aber wir gehen ja gerade vom Idealbeispiel aus. Jetzt gehen wir mal in die konkreten Fälle rein. Ich hatte gerade ja schon mal aufgemacht die Rubrik, man kann auch im hohen Erwachsenenalter relativ gesund sein und ich werde das nie vergessen. Das war mit einer Person hier anonymisiert dargestellt, die irgendwann sagte, so, ich habe wirklich alles in meinem Leben erreicht. Ich kann jetzt wirklich ganz zufrieden und glücklich sterben. Nicht, dass sie lebensmüde war, also lebensmüde im Sinne von suizidal oder so, sondern einfach gesagt hat, ich merke, ich bin jetzt so alt, ne, manche, die Dinge fallen mir jetzt halt schwerer, ich kann die immer noch alle genießen, auch zulassen, ne, ich habe demjenigen geholfen beim Anziehen, ein bisschen Rücken waschen und so und der war wirklich mega glücklich, hatte auch eine tolle Frau und so, also war alles super und er sagte zu mir, er sagte aber, ich habe alles gesehen, meine Familie, meine Kinder sind glücklich und ich kann jetzt wirklich, wenn es so sein soll, kann ich sterben. Ne? Und der ist auch tatsächlich, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später ist er auch verstorben und auch, könnte sagen, fast friedlich, also tatsächlich jetzt ohne groß Drama und wirklich schon fast, man könnte sagen, als wenn er das gemerkt hat. Ne? Ich will nicht zu sehr jetzt in so eine Debatte, was war zuerst da, hat er das gesagt und dadurch ist es dann, hat sich das da manifestiert und er ist dann daran gestorben, bla bla. Soweit will ich gar nicht gehen, ich will nur damit sagen, wenn ich in einen Zustand kommen kann, das ist jetzt auch für mich als Kurt Neuwersch, ne? Somit das höchste Ziel als menschliches Wesen, wenn wir irgendwann, nicht aus einer Suizidalität heraus, aber irgendwann von uns aus sagen können, so und jetzt kann ich auch gehen, wenn es sein muss. Jetzt ist es vollkommen in Ordnung, alles erreicht. Ne? Wie so eine Art Demut, vor dem Leben, auch vor dem Menschsein, so die Wertschätzung und ne, so das, also finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, aber das kann ja mal eine andere Folge sein. Jetzt kommen wir mal hier wieder zum Thema Pflegen von Angehörigen, also mit dem Ganzen, was da dranhängt, weil im Idealfall ist der Angehörige, der Betroffene, der belastet ist oder Hilfe benötigt, einsichtig und nimmt diese Hilfen an. Und das sind auch die meine Lieblingsfälle immer gewesen, ne, die also wirklich auch begeistert waren. Also ja klar, und natürlich nehme ich die Hilfe an. Gibt's wirklich, ne, die dann auch Kaffee noch gekocht haben oder ne, einfach sich gefreut haben und dann, dass man geredet hat und so weiter. Ne. Ach, Sie sind immer so nett, Herr Neubersch, und ne, und ja, hier, ne, wollen Sie wieder einen Kaffee und so, wenn da gerade die Zeit war, ne, beim Tablettenstellen oder so, ne, gar kein Problem. Habe ich das natürlich gerne dann auch gemacht. Ne. Habe ich manchmal 5 Tassen Kaffee auf der Fahrt, weißt du, so am Ende war es leider auch schon voll, weißt du, voll aufgedreht. Ne? Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, das ist jetzt so der Idealzustand. Ne? Da gibt es natürlich auch die, die alles andere als begeistert sind, im Gegenteil sogar mega frustriert sind. Ja, also das sind zum Beispiel die Fälle, die, ich mache mal absichtlich so ein Szenario auf. Ja, nehmen wir mal, stellen wir uns einmal vor, der Ehepartner stirbt. Dann merke ich, all das, was ich mir geplant habe, funktioniert nicht mehr. Dann kriege ich vielleicht noch die Diagnose Diabetes. Dann habe ich noch eine Verletzung am Fuß und die Wunde heilt nicht. Ne, und dann kommt jeden Tag jemand und versorgt meine Wunde, ist vielleicht Anfang 20 oder so und sagt auch noch, ach, das wird schon wieder, ja. Und die Person denkt sich, was wird schon wieder, ne, mein Leben ist doch eh ich spreche da jetzt nicht aus, aber ja, also ist doch eh alles dahin und es klappt alles nicht mehr und so. Und dann bin ich so frustriert, voller Frust aufs Leben, dass ich natürlich als Psychotherapeut sagen würde, okay, also hier würde es auf jeden Fall Sinn machen, dass die Person nochmal, vielleicht auch nochmal anders begleitet wird, aber im Bereich der Pflege ist das ja nicht der Gegenstand, dass ich jetzt psychotherapeutisch oder im Bereich des Coaching da helfe oder begleite, sondern da geht es ja um die Grundversorgung oder die Pflege, also mehr auf einer körperlichen Ebene. Ne? Die psychische, gibt auch eine psychiatrische und also das von der psychischen Seite her eine Versorgung, aber die ist in den meisten Fällen wirklich orientiert an psychiatrischen Diagnosen. Also wenn es um Realitätsverkennungen geht oder dergleichen, ne? Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Ne? Aber diese Krankheitsverarbeitung, nenne ich das mal, jetzt runtergebrochen, die ist tatsächlich, soweit ich das weiß, bis heute noch nicht mit drinne. Und wenn die aus diesem heraus sagen, nee, ich will keine Hilfen annehmen, ich mach das nicht, möchte ich nicht oder so, dann kann das für alle Beteiligten sehr anstrengend werden. Wirklich sehr anstrengend. Also kenne ich auch noch aus der Pflege tatsächlich, ne? Das waren so die unangenehmsten Fälle. Ich war dann trotzdem mal jemand, der mega verständnisvoll dann da rangegangen ist und so weiter, ne? Aber das ist halt für alle Beteiligten frustrierend, ne? Und sehr, sehr, sehr anstrengend. Und wenn ich jetzt noch die dritte Kategorie aufmache von den Personen, die aus Schamgefühl oder aus, ich nenne es absichtlich mal, aus so einer, ja, fast Verleugnung heraus. Also sagen, nee, ich brauche keine Hilfe, das kriege ich alles alleine hin, ne? Das würde ich niemals annehmen oder so. Das gibt's ja auch. Diese Personen, also die man dann quasi schon gefühlt zu ihrem Glück zwingen muss, das ist eine Sache, das kann ein heißes Eisen werden. Und warum? Das kann ich kurz sagen. Das liegt daran, dass man bis zu einem gewissen Grad ja selber entscheiden darf, was mit mir passiert. Also solange ich nicht mein Leben bedrohe, also im Sinne von, das ist auch wieder so eine Grenzfrage, wann fängt das an, wo hört das auf? Also Leben bedrohe heißt, wenn ich jetzt keine Versorgung bekomme, daran sterben würde. Das heißt also, wenn ich nicht einsichtig bin für meine Gesundheitsfürsorge, und jetzt wird wirklich das sehr schwammig. Nehmen wir mal jetzt absichtlich das Thema mal Alkoholabhängigkeit dazu. Ab wann, wenn ich jetzt alkoholabhängig bin und ich verleugne das, also sage, ich kriege das alles schon hin, das ist alles nicht so das Problem, aber ich stürze zum Beispiel alleine, wenn ich alleine lebe, ja immer gefährlich und kann mich auch manchmal nicht richtig versorgen, dann liege ich dann da vielleicht tagelang auf dem Boden noch rum und so verwahrlost und so, da würde man von außen sagen, oh, das hier ist lebensbedrohlich, das ist gefährlich oder kann lebensbedrohlich auch werden. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt sogar noch dann betrunken draußen bei Minustemperaturen vielleicht auf einer Parkbank liege oder so. Ja, in solchen Fällen muss man sich schon fragen, ab wann darf man da fremdmotiviert eingreifen, was machen? Ne? Und so ist es jetzt, gehe ich mal von dieser Alkoholthematik weg, wieder zu älteren, also alten Menschen. Also alten Menschen ist, das finde ich schon sehr diskriminierend. Ich meine mehr pflegebedürftige Menschen. Das müssen nämlich noch nicht mal alte Menschen sein, aber pflegebedürftige Menschen, die das nicht sehen, dass sie die Hilfe benötigen und aber auch da schon in so einem Bereich sind, der gefährlich werden kann. Gesundheitsgefährdend werden kann. Dann könnte man zu Recht, und das ist ein sehr heißes Thema, da sollten wir mal eine Folge nochmal zu machen, und zwar nämlich bei der rechtlichen Frage, wie sieht's aus mit Betreuung? Ab wann darf man jemanden so, ich sag's mal absichtlich wertend, entmündigen? Also dem die Erlaubnis fürs eigene Leben zu entscheiden, abnehmen. Und dann ist auch noch die Frage, in welchen Bereichen? Weil es gibt ja den Bereich Gesundheitsfürsorge, davon reden wir jetzt ja gerade, ne? Dann gibt es ja noch das Thema Finanzen, dann gibt es das Thema so Ämtergänge und dergleichen. Also es gibt ja so verschiedene Bereiche. Und wir sind ja jetzt hier in dem Bereich der Gesundheitsfürsorge. Und da ist die Frage, wer müsste das dann übernehmen? Ich persönlich habe die Haltung, ich rate davon ab, dass das Angehörige machen. Warum? Weil es immer einen Rollenkonflikt gibt zwischen der Rolle, die ich ja eh schon habe in der Familie, und dann der Rolle als Betreuer. Weil als Betreuer bin ich, habe ich ja ganz klar die Rolle der Versorgung. Die habe ich in der Familie erstmal nicht, wenn ich nicht, ja nee, sobald die zu pflegende Person volljährig ist, sage ich mal in dem Sinne, und in den meisten Fällen, da reden wir jetzt ja gerade von, und die meisten haben auch das wahrscheinlich vor Augen, wenn man ältere Menschen oder pflegebedürftigere Menschen im höheren Alter hat, dass man dann da, wenn ich jetzt als zum Beispiel Kind oder Enkelkind jetzt in der Rolle bin, dann würde ich mich plötzlich über die Person stellen müssen als Betreuer. Und das kann richtig ja, zu Rollenkonflikten führen, sage ich mal, ne? Sowohl in der familiären Rolle als auch in der Betreuungsrolle. Deswegen rate ich generell erstmal prinzipiell von sowas ab. Ich weiß, dass das auch spaltet und viele vielleicht, die jetzt zuhören, sagen, oh, ich finde das aber gut, bei mir klappt das oder so, bei uns war das sogar noch eine Verbesserung oder so. Das will ich auch gar nicht jetzt abstreiten. Das kann gut sein, dass das in den bestimmten Fällen sogar positiv verläuft. Aber generell wollte ich jetzt erstmal auf diese klassischen Dynamiken hinweisen, die diese Themen automatisch mit sich bringen. Durch diese Rollenkonfusion, könnte man fast sagen, oder Diffusion oder dieses, ne?
Kann, finde ich auch total gut, dass du es nochmal ansprichst. Vor allem, weil, was ich auch ganz wichtig finde, ist auch nochmal zu erwähnen, dass ich ja vielleicht auch das gar nicht möchte, ne?
Genau,
Was ist
genau.
denn jetzt, Kurt, wenn ich als Angehöriger weiß, ich muss jetzt aber vielleicht für meine Eltern da sein, ne? Also ich bin da jetzt vielleicht auch nicht so im Bilde oder vielleicht verklappt die Versorgung auch noch nicht so schnell, ne? So von äußeren Stellen. Oder was ja auch gut sein kann, ist, dass mein Angehöriger sich partout nicht von anderen Fremden pflegen lassen möchte, sondern für sich ganz klar entscheidet oder entschieden hat, dass er sich von mir beziehungsweise von den Kindern pflegen lassen möchte.
Ja,
Was ist in
das
dem Fall?
ist
Wie
ganz
siehst
so.
du
Es ist
das?
immer, natürlich kann man sich so viel wünschen, wie man möchte, ne? Also dass vielleicht die Kinder oder sonst wer, ne, das machen. Wobei ich muss sagen, ich kenne das in den meisten Fällen eher andersrum, dass die gerade sagen, wir wollen das nicht, dass das unsere Kinder machen oder so, ne? Eher in diese Richtung. Aber du hast schon recht, das kann auch sein, dass sie das so sagen, weil die einfach da dann das Vertrauen genießen, vielleicht die Kinder, ne? Also im Sinne von, wäre schön, wenn das nur meine Kinder machen, weil ich einfach da Vertrauen habe oder so. Ich muss sagen, sofern beide Parteien, sowohl die zu pflegende Person als auch die versorgende Person, beide das befürworten und keine Nachteile dadurch haben. Nachteile heißt ein Schaden oder ich mache das nur für den anderen oder so, ne, das meine ich jetzt. Dann steht da nichts im Wege. Das ist so wie bei, ich nenne das mal, ich weiß, dass das jetzt ein krasser Kontrast ist, aber das ist genauso wie zum Beispiel, wenn ich eine Partnerschaft habe und die Sexualität fußt auf Gewalt. Sadomaso. Wenn beide das wollen und sich so abdefinieren oder so, das haben wir ganz heiße Diskussion mit unserem Therapeuten, nicht Sexual, Persönlichkeitsforscher Peter Fiedler, Professor Dr. Peter Fiedler gesprochen, der hat ja halt viele Bücher auch dazu geschrieben. Und der hat auch, zu Recht hat er dann auch gesagt, finde ich, dass ein Paar das immer selber definieren darf, solange beide wissen, was sie da tun. Also, und das ist die Frage, bis wohin weiß ich das? Jetzt gehe ich mal absichtlich in diesem Bereich, das war ich gedanklich auch schon nicht mehr in der Sexualität, sondern wieder jetzt in das Thema hier, was wir jetzt als in dieser Folge haben. Wenn ich weiß, was ich tue, also bewusst für mich entscheide, ich will das nicht. Ich will die Autonomie so maximal wie möglich. Ich möchte für mich zu Hause alleine und mich soll keiner pflegen, dann sollen jetzt alle aushalten, ist mir doch egal. Ja, und wenn es in der Wohnung nach Urin stinkt, vielleicht weil ich mich nicht mehr so bücken kann, die Bäder nicht mehr so putzen kann. Okay, dann muss ich halt gucken, ob ich dann trotzdem noch irgendwie oberflächlich nur wische oder mir doch eine Haushaltshilfe irgendwie mal irgendwann hole. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn ich zumindest meinen Willen durchsetze, tatsächlich ist das schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil es erst dann zu einem Problem wird, sobald mein Thema in Bereiche reinrutscht, wo andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Zum Beispiel Geruchsbelästigung. Oder wenn man dadurch vielleicht die Wohnung, wenn es eine Mietwohnung ist, irgendwann unbrauchbar mache. Oder wenn ich durch mein Verhalten wirklich bestimmte Erkrankungen begünstige. Also zum Beispiel, wenn ich es nicht mehr schaffe, meine Nahrung entsprechend zu, wie sagt man, zu versorgen, also zu lagern und dann vielleicht zum Beispiel, weil vielleicht ich das Gehackte nicht mehr in den Kühlschrank räume. Und dann vielleicht das wirklich schon wohl schlecht ist und ich nicht mehr so das so mitbekomme oder so, ja, dann esse. Also und dann schon mir Vergiftungen zufüge oder so. Sowas. Also, ne, aber nicht absichtlich oder so, sondern weil ich es einfach nicht mehr einschätzen kann. Ne? Deswegen, das sind so Sachen, da geht's auch in die Bereiche. Kann ich das noch entscheiden? Ab wann ist hier ein Ende? Ne? Und ab wann muss das jemand anders machen? Und dann ist die Frage, wer entscheidet das dann? Ne? Und wie, und ich kann euch jetzt mal allgemein erstmal nur dazu sagen, sowas entscheidet im Grunde genommen neben dem Arzt, neben der ärztlichen, also fachlichen Perspektive, eine gerichtliche. Also ich, soweit ich das weiß, ist das sowieso eine juristische Frage. Weil wenn Rechte aufgehoben werden, das ist schon in Deutschland schwierig. Also weil man hat viele Freiheitsgrade auch zu Recht, ne, und es muss gut begründet sein, dass die jetzt entzogen werden. Ne? Genau. Aber jetzt rutschen wir sonst zu stark in das Juristische jetzt. Aber es sei denn, du hast dazu Fragen, sonst gehe ich wieder zurück zu dem Zwischenmenschlichen.
Nee, ich finde das super. Ich überlege nur gerade, ob wir das gleich nochmal so ein bisschen, also vielleicht kannst du auch gleich nochmal die Dynamiken da psychologischer so ein bisschen auch nochmal ergründen, ne? Dass
ja, wir klar. uns das nochmal so kann ein bisschen gerne anschauen. Also genau. Zum einen muss man super. Sich vorstellen, das Altern ist ein Prozess, das hatten wir, glaube ich, mal bei Entwicklungsaufgaben. Das ist ja etwas ganz, ganz Normales. Also Menschliches. Normal ist das falsche Wort. Menschliches. Wir werden alle älter. Und der eine so, der andere so und wir wachsen da automatisch rein in allem. Die Frage ist nur, schaffe ich das, dass ich das bewusst wahrnehme und mich darauf einlassen kann oder fällt es mir schwer und ich sträube mich da dagegen und will das gar nicht und tue alles, dass das nicht auffällt und so weiter. Ne? Oder halt, das kann ja auch sein, ich lasse mich darauf ein, füge mich dem und rutsche dann plötzlich in, das ist jetzt nochmal interessant, kommt wieder ich mein Lieblingsthema, Trauma. Ja, rutsche plötzlich in Dynamiken rein, die ich aus der Kindheit kannte. Also wo ich plötzlich, je älter ich werde, zu so einem, ich nenne es mal, rebellischen Kind werde. Also wo ich dann anfange vielleicht zu sagen so, nee, meine ich. Ja, egal was es ist, ja, gibt's ja auch. Habe ich ganz oft erlebt in der ambulanten Pflege, ja. So, nee, die haben gar keine Ahnung. Ja, ich denke mir so, doch, das ist doch sowas von oft, da war ich 20 oder so, weil da war ich noch naiv. Also da habe ich dann echt nur angedacht, habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich Ihnen das nochmal erklären. Ja, und aber auf einer Erklärungsebene war nicht die Lösung. Da habe ich immer gefragt, warum reagiert die Person denn trotzdem so? Also da war ich noch tatsächlich, sagen wir mal, ein bisschen naiver, könnte man sagen. Also lebensunerfahrener, ne? Und dann war dann immer die Reaktion so, nee, die haben doch gar keine Ahnung, was soll das denn? Und so weiter, ne? Und dann, ja, das war tatsächlich manchmal schwierig. Also vor allen Dingen, wenn es dann in so infantile, sagt man, so Strukturen, also wenn man wieder so wie kindliche Strukturen wieder zurückrutscht, weil man es nicht anders kennt. Ja, und das kann aber in Familien zu unschönen Dynamiken führen, indem zum Beispiel ich dann dazu neige, als vielleicht dann Kind oder Enkelkind, wenn ich jetzt versorgen soll oder mich sogar berufen fühle zu versorgen, ja, dann plötzlich mich ertappe, dass ich plötzlich mich in der Vater- oder Mutterrolle erwische. Bei meinem eigenen vielleicht Vater, Mutter oder ne, Oma, Opa. Das ist tatsächlich schwierig. Und jetzt nehme ich ab sich noch eine Dynamik hinzu. Stell dir vor, Schwesterherz, du hast jetzt Vater, Mutter, Kind, ein Kind. Da wäre natürlich, wenn vielleicht ein Elternteil verstirbt, das andere wird pflegebedürftig, ist relativ naheliegend auf der Hand, dass ja nur noch ein Kind da ist. Dann braucht man nicht viel rumdiskutieren. Da muss das Kind sich nur fragen. Inzwischen dann erwachsen natürlich, gehe ich von aus, mache ich das nicht? Punkt. Ja, mal haben wir aber das Thema mehrere Geschwister. Größere Familie, wer fühlt sich verpflichtet? Und das ist etwas, das habe ich so oft erlebt. Ja, so oft. Sowohl in der ambulanten Pflege als auch im Berufskontext und im privaten Kontext. Das ist, wie, glaube ich, in jeder Familie, die nicht jetzt so ein Pflegethema hat, es schnell so eine Struktur gibt, so eine psychologische. Das heißt, es ist dann relativ schnell klar, wer räumt den Tisch ab? Wer fühlt sich verantwortlich für die Planung? Das kennen wir ja in unserer eigenen Familie, ja. Und es ist ja in jeder Familie so. Also, dass man dann guckt, so wer hat welche Rolle und wer springt wann wie ein, ja. Und wenn wir jetzt wieder in die Pflegeperspektive gehen, ist das ganz spannend, dann natürlich genauso. Also, wer geht dann da in die Verantwortungsrolle, denkt, müsste man das vielleicht tun, übernehmen und ohne vielleicht zu wissen, überfordere ich mich damit. Und dann schließt sich da auch der Kreis, was ich damit meine, dass halt als Pflegende oder als Angehörigen Person ich dann schnell in so eine Überforderung dann halt auch reinkommen kann, weil ich vielleicht denke, es gibt ja sonst niemanden und ich muss das ja machen, ne? Und da würde ich sagen, Vorsicht, Falle. Das sehe ich nicht so.
Sehr gut.
Ja. Also, ja, warum? Weil ich nicht die Verantwortung habe. Jetzt könnte man, ich bin jetzt juristisch nicht feingeschliffen, ja, also da bin ich der Jurist in dieser Sache. Aber ich bin vielleicht, dass wenn ich Angehöriger bin, bleibe ich erstmal Angehöriger. Mich berufen oder sagt man verantwortlich fühle, ich glaube, das ist, glaube ich, hier das größere Thema in diesem Dilemma. Also mein eigenes Gefühl, dass ich mich verantwortlich fühle, so nach dem Motto, ist ja sonst keiner da, dann hat das ja erstmal mit mir zu tun. Weil ich muss da wirklich ehrlich und fair sein, mir selbst gegenüber. Schaffe ich das? Packe ich das? Und je nachdem, was für ein Umfeld ich habe, trägt mein Umfeld das mit? Wenn ich also in einer eigenen Familie bin, mit vielleicht noch eigenen Kindern und ich versorge vielleicht noch jemanden wie mein Opa oder mein Vater, meine Mutter, wen auch immer, dann kann das sein, dass ich, wenn ich vielleicht eh schon gut ausgefüllt bin, ich damit voll an meine Grenzen komme und dass vielleicht auch meine selbst erwählte Familie mit Ehemann, Ehefrau oder dann Kinder selber aufs Spiel setze. Weil die das dann merken halt, das funktioniert so nicht und dann wird gefühlt, die Personen sagen dann häufig auch so, ich habe das Gefühl, nichts klappt mehr. Ja, ich kann niemanden mehr glücklich machen oder nichts richtig erreichen und das ist eine ganz, 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 ganz heiße Kiste. Vor allen Dingen, wenn die pflegenden Personen, also nicht pflegenden, die zu pflegenden Personen, also die bedürftig sind, wenn die das auch noch einfordern, nach dem Motto, du musst das machen. Und am besten noch täglich. Kannst du das noch machen und das noch und das brauche ich noch? Kenne ich alles zu Genüge.
Ja, aber wie kann man sich denn da auch vor allem abgrenzen? Gesund abgrenzen und, ne, weil das Problem ist ja, ne, weil man kriegt das ja dann die ganze Zeit noch mit, ne, wenn man sich dann abgegrenzt hat auch, muss man ja dann stark bleiben, ne, in dem Moment, wenn man dann auch natürlich die Eltern oder so halt in andere Hände gibt. Und die sich dann vielleicht auch nicht irgendwie da ankommen können.
Ja, oder, also ich muss mir erstmal, das ist eine ganz nahe Parallele zum Modul Täter-Opfer-Dynamik oder zu der Folge, ne? Täter-Opfer-Dynamik. Also wenn ich mich in so eine Rolle reinbegebe, dann gehe ich ja davon aus, ich habe die Verantwortung und die habe ich ja nicht. Die einzige Verantwortung meines Wissens nach, ich bin gerne aufgeschlossen gegenüber falschen Äußerungen meinerseits, ja, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren oder per Mail schicken, wie auch immer. Es ist so, dass die einzige Verantwortung, die ich habe, ist erst einmal nur mir selbst gegenüber. Und wenn ich natürlich eine betreuende, also Betreuer bin, ich habe eine rechtliche festgelegte Betreuungssituation oder ich bin Elternteil und habe Kinder, die noch betreuungsnotwendig sind, also im Sinne von bis 18 Jahre im Durchschnitt. Ich habe jetzt nicht alle Fälle vor Augen, aber ich würde jetzt erstmal von ausgehen, klassisch bis 18 Jahre, ne, bin ich da, wenn ich Elternteil bin, verantwortlich. Alles andere bin ich nicht mehr in der Verantwortung. Dann entscheide ich, ob ich das mache oder nicht. Das ist aber eine frei gewählte Sache und da appelliere ich daran, Eigenverantwortung. Erstmal gucken, kann ich das, will ich das und weiß ich überhaupt, was auf mich zukommt. Man hat schnell Ja gesagt, aber so ein Ja kann mich wirklich auch, ich überspitze das mal, wirklich an die Grenzen und darüber hinausbringen. Ja. Ne? Und deswegen ist es, wenn ich sage, also ich sage gleich, es ist nicht meine Verantwortung, wenn jemand anders pflegebedürftig wird, der nicht in meiner rechtlichen Betreuung ist, weil es vielleicht mein Kind ist oder ich es nicht selber bin, ne? So. Oder ich nicht Betreuer bin, dann bin ich nicht dafür, mein aktueller Stand ist, bin ich nicht dafür zuständig. Und ich kann natürlich, wenn die Person mir am Herzen liegt, die mir nahe steht oder so, kann ich im Rahmen meiner Kapazität, meiner Fähigkeiten, zeitlichen Fähigkeiten auch, ne, kann ich die Person begleiten, dass sie die Hilfen annimmt, dass sie dann Hilfe bekommt. Das kann ich verstehen. Das ist nochmal außer Frage, ganz klar. Zumal, jetzt gehe ich mal in den Fall, man gibt alles ab. Ich muss es ja trotzdem emotional verarbeiten. Nur, wenn es jetzt eine psychologische Strategie ist, zu versorgen, damit ich schön abgelenkt bin von der Verarbeitung der Pflegeumstände, die da sind, also sich klar zu machen, oh, meine Mutter oder mein Vater, mein Oma oder Opa müssen jetzt, bin pflegebedürftiger, die werden vielleicht, sag mal, denen geht's immer schlechter, die bauen ab, was auch immer. Ist ja nicht automatisch immer, hängt ja nicht automatisch immer damit dran, ne? Also wenn jemand gepflegt wird, heißt das nicht, dass der automatisch abbaut, ne? Das müssen wir fairerweise dazu sagen, dass einer mit dem anderen nicht automatisch immer was damit zu tun, ne? Aber dass ich das dann halt, ich nenne es mal diese Krankheitsverarbeitung oder diese Verarbeitung dieser neuen Umstände, dieser Entwicklungsaufgabe, ne, dass ich dann in die Flüchte, in die Versorgung, damit ist es nicht geschehen. Und auch nicht im Umgekehrten, wenn ich das schön abgebe, heißt das nicht, dass ich dann da aus dem Schneider bin. Das heißt, ich werde trotzdem emotional das, wenn ich dem Raum gebe, das auch verarbeiten müssen. Das gehört ja dazu.
Ne? Ja. Okay. Hast du da noch irgendwie einen Tipp oder so, wie man das gut hinkriegt, ne? Dass man da halt auch sich nicht immer so, wenn man in so Strukturen ist, ne, in diesen Täter-Opfer-Strukturen oder in dieser, dich gefühlt häufig in so einer Verantwortung wiederfindet, ne, und was ja häufig schnell in so einem Pflegefall vielleicht passieren kann, dass man es eigentlich gar nicht will, aber sich da halt wiederfindet.
Auf jeden Fall. Ja, klar. Hast du da also wenn ich jetzt, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich mich frage, was braucht die Person und die kommt nicht mehr klar und ich, da muss was passieren, da würde ich dringend empfehlen, sich Hilfe zu holen. Also Hilfe zu holen im Sinne von Beratung vielleicht erstmal, ne, dass man sich berät. Und zwar kann man einmal sich beraten lassen, bezogen auf, was kann die Person brauchen oder wo kriegt die Person das? Das ist das eine. Aber ich kann mich auch beraten lassen bezüglich meiner eigenen Situation, nämlich wie gehe ich damit um? Ist das normal? Sind meine Gefühle, meine ganzen Umstände alle normal? Da wird man jetzt sagen, da habe ich keine Zeit für. Sehe ich anders? Das ist gut investierte Zeit, wenn ich merke, ich baue selber weiter ab. Ja, dann sollte man schon gucken, dass man sich eine beste Freundin, Freund, wem auch immer anvertraut. Ne, und wenn das nicht mehr reicht, einfach der zwischenmenschlicher Austausch, sollte es auch in fachliche Bereiche gehen. Ne? Und dafür gibt es auch gute Anlaufstellen. Ne? In erster Instanz wäre es vielleicht dann sonst auch der Hausarzt, wenn ich merke, mir geht schlechter. Ne? Also so im Sinne von eigenes Wohl geht in den Keller. Oder Beratungs, ne? Familienberatung, Partnerschafts- oder auch Lebensberatungsstellen, ne? Solche, sie können mir auch Orientierung geben, wenn ich kirchlich eingebunden bin, evangelisch, katholisch, städtisch, ne? Solche, alles was mit Beratung im sozialen, psychischen Bereich betrifft. Da muss man noch nicht therapeutisch vorgehen, das wäre für mich noch nicht die Instanz. Ne? Ich glaube für dich, bei euch im Coach-Bereich, wäre das schon eurer, würdet ihr da schon aktiv werden bei solchen Fragestellungen?
Ja. Ja, auf jeden Fall, auch was das Thema super. Abgrenzung angeht. Ja, super. Auf jeden Fall, ja. Klar. Also, aber ich finde trotzdem diese Täter-Opfer-Dynamik, die du ja auch gerade angesprochen hast, da nochmal ganz spannend gerade, ne? Deswegen fand ich es gut, dass du da jetzt mal ein bisschen näher drauf eingegangen bist.
Ich habe hier gerade die passende Tasse hier, ne? Zum Lebensretter, hier eine passende Tasse zur Folge. Ne?
Ja. Ja, Gott hat gerade seinen Kaffeebecher in die Kamera hier. Okay. Ja. Habe ich übrigens auch gerade. Waldbeere.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Lecker, aber wunderbar. Schon leer. Ja, und vielleicht noch eine Anmerkung, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, das ist noch wichtig. Wir hatten dazu auch schon mal eine Folge, aber nehmen wir nochmal den Fall. Stell dir vor, Pflege von Angehörigen schon seit Geburt. Da möchte ich nur eine Sache eigentlich im Grunde genommen nur ergänzen. Das ist natürlich.
Das müssen wir ganz kurz noch erläutern. Also wir haben schon eine Folge zu diesem Thema nämlich gemacht und zwar ging es da um das Thema, was mache ich, wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig ist. Und da hatten wir die Jenny da, die Krankenschwester.
Liebe Grüße.
Und Hörerin, an der Stelle nochmal, liebe Grüße zu dir. Und das fand ich ganz interessant, da ging es nämlich vor allem um so das Thema, was ist, wenn ein Familienmitglied, also vor allem Kind, pflegebedürftig ist und wie verändert sich da vielleicht dann auch die Beziehungen und die Familiendynamik.
Ich zäume das. Okay. Ja, das ist sehr empfehlenswert. Genau. Ich würde das absichtlich von diesem Extrembeispiel auch dann zu allgemeineren Fällen ableiten. Und das kann ich zusammenfassen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel von Geburt an vielleicht durch vielleicht Sauerstoffunterversorgung während der Geburt, ne, dann geistige, körperliche Behinderung oder sowas, ne, dann halt einen Pflegefall habe, dann ist das zum einen natürlich sehr bezeichnend für die Familie, die dann aus meiner Sicht auf jeden Fall bei so lang angelegten Begleitungen auf jeden Fall Hilfe haben sollten. Und da muss es nicht eine aktive Psychotherapie sein. Also ich bin immer bei solchen Fällen, die zu mir in die Therapie kommen, die Angehörigen dann, die bin ich immer wieder dran, mit denen das auch nochmal zu besprechen. Sie brauchen nicht jetzt regelmäßig Therapie oder Begleitung, ne, so, sondern da geht's wirklich nur punktuell. Wenn ich in Ängste, also zu mir kommen die dann sowieso eher, wenn es um gravierende Ängste geht, ja, so Verlustängste und was weiß ich nicht alles, ne, also nach dem Motto, was ist, wenn ich durch Corona zum Beispiel versterbe? Was passiert da mit dem pflegebedürftigen Kind? Das ist häufig ein Thema, wenn die Personen jetzt in der aktuellen Zeit zu mir kommen, ne, als ein Beispiel, ne. Aber ich will darauf hinaus, immer dann, wenn wir Kinder im Spiel haben, nicht nur als Betroffene mit Behinderung oder Notwendigkeit bei Hilfen, Pflege oder so, sondern ich rede generell, wenn die das miterleben, auch wenn zum Beispiel, sagen wir mal, eine verwandte Person in der Familie gepflegt wird oder so, sollte man trotzdem auch immer die Kinder mit berücksichtigen, also die das mitbekommen. Ne? Das ist, früher lief das immer so nebenbei. Das heißt jetzt nicht, dass die automatisch psychische Hilfe brauchen, das meine ich gar nicht. Im Gegenteil, das gehört ja, wie ich auch schon mal sagte, zum Leben dazu, dass Menschen Hilfe benötigen, auch immer mehr und so weiter. Da geht es aber dennoch um folgende Fragestellung, deswegen mache ich das hier auf. Inwieweit können die Kinder trotzdem in ihrer individuellen Entwicklung weiter wachsen, trotz der Anpassung an die Umstände? Oder laufen die eher hinten, fallen die so hinten rüber? Also sagen wir mal, laufen die einfach nur mit? Ne? Und das kann tatsächlich dann, wenn die zu stark nur mitlaufen, kann das, das wissen wir heutzutage, kann das zu Auffälligkeiten führen. Ja, dass sie dann zum Beispiel Schwierigkeiten haben, sich auf Partnerschaften einzulassen. Dass sie dann emotionale Distanziertheit haben. Eine wirken dann zwar nett empathisch, aber können sich nicht richtig einlassen. Ne? Also müssen schnell Kontakte abbrechen oder haben Bindungsstörungen, können sich dann darauf darauf einlassen, und so, wenn sie erwachsen sind. Damit will ich aber keine Angst erzeugen, sondern möchte jetzt auch nicht das pauschalisieren auf alle, sondern nur einfach sagen, dass es wichtig ist, dass man die Kinder oder auch generell Angehörige nicht vergisst. Ne? Das war mir nur der Vollständigkeit halber nochmal mit wichtig zu erwähnen. Ja.
Ja, klar. Ja, finde ich total gut. Ja, ansonsten, das Einzige, wo ich vielleicht noch mal einmal gerne reingehen würde, ist in dieses Thema, was mache ich denn noch mal, wenn das zu so einem Thema vielleicht auch in der Familie wird und da Schwierigkeiten bereitet, ne? Also, oder vielleicht kannst du auch noch mal, also im Sinne von, wenn ich jetzt Geschwister habe und das irgendwie schwierig ist, so die Pflege.
Kann ich dir sagen. Kann ich auch noch mal kurz einen Überblick geben. Und zwar, natürlich ist es so bei Geschwisterkindern, wenn die Eltern oder ein Elternteil oder Großelternteil pflegebedürftig wird, und zwar vielleicht auch massiv, ja, und dann die Pflege so gravierend wird und vielleicht im Familienbündnis klar kommuniziert worden ist, das geht nicht ins Heim, sondern es soll zu Hause versorgt werden und so weiter. Also die Person meine ich jetzt, dann ist das so, dass es nicht selten, also sehr häufig der Fall ist, dass sich eine Person hauptsächlich verantwortlich fühlt in den meisten Fällen und die anderen sich entweder rausziehen oder halt eher sehen, ach, wird ja schon versorgt, muss ich nichts machen. Das ist jetzt nicht so, das ist nicht immer so schwarz-weiß, weil es gibt sicherlich auch Geschwister, die helfen wollen, aber nicht dürfen, weil die eine Person das an sich reißt und auch nicht abgibt, weil sie sagt, die anderen wissen nicht, wie das geht, die machen das nicht gut genug und so weiter. Das meine ich jetzt nicht, auch da nicht schwarz-weiß. Ich möchte nur mit meiner überspitzten Darstellung auf bestimmte Effekte hinweisen, dass natürlich dieses auch Abgeben oder auf andere mit sich verlassen, für die gerade helfen, schwierig ist. Weil die natürlich sich jetzt versuchen, auch alleine klarzukommen und nicht noch andere mit reinzuholen, weil es ist anstrengend, sich wieder auf andere einzulassen, darauf sich zu verlassen und so weiter. Und es kann sein, dass das schwierig ist. Es gibt auch Familien, wo das gewünscht ist, aber die anderen, die das nicht interessiert, weil die einfach sagen, nö, möchte ich nicht, dann ab ins Heim oder habe ich keine Beziehungen mehr zu oder so, ne, weil vielleicht der Kontakt abgebrochen ist oder so. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung. Ja, klar, es ist auch in Ordnung, ist vertretbar, darf sein, bin ich ganz klar der Meinung, weil eine Versorgung hat ja auch immer was mit Beziehungen zu tun, wenn es im Familienkontext ist. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich soll eine Person versorgen, mit der ich keine wirkliche Nähe hatte oder wo es sich nicht empathisch angefühlt hat, ne, ey, dann wäre das ja Horror. Ich glaube, da würde ich eher noch Nachbarn oder sonst wen einen Fremden versorgen, als jetzt eine Person, wo ich in der Beziehung, in der Familie eine ganz, ganz kalte oder vielleicht auch traumatische Beziehungsstruktur hatte. Also das müssen wir auch nochmal uns klar machen, dass man nicht bitte die Angehörigen automatisch verteufelt mit, wie können die sich nur da rausziehen und denen scheint das ja alles egal zu sein. Vielleicht gibt es da ja auch psychologische Effekte hinter, die vielleicht nur nicht aufgemacht worden sind. Aber auch das ist nicht so schwarz-weiß, wie ich es jetzt hier darstelle. Ich will nur bestimmte Effekte gerade markieren. Häufig gibt es auch den Fall, dass bestimmte Leute sich das nicht zutrauen, Pflege zu machen. Oder dass sie einfach zu weit weg wohnen. Oder dass man einfach, ja, also ich glaube, mir fällt jetzt kein weiterer Punkt jetzt sofort ad hoc ein, aber um vielleicht so ein bisschen zu sensibilisieren, deswegen ist ein Gespräch innerhalb der Familie notwendig. Wenn das nicht reicht, sollte die bis zum dem Zeitpunkt versorgende Person sich fragen, ob sie das dauerhaft weiter so schaffen kann. Wenn nicht, muss man dann schauen, wie man dann damit umgeht. Weil das hat Konsequenzen. Ne? Zu sagen, ich ziehe das jetzt immer alles alleine durch, obwohl man es nicht schafft, würde ich nicht empfehlen. Weil letztendlich die letzte Instanz, die mich selber zu einer pflegenden Person machen könnte, ist mein Körper. Deswegen sollte ich da tatsächlich schon auch gucken. Ne? Also wie weit ich das kann.
Ja, sehr gut.
Ja.
Sehr gut, Brüderchen. Hast du noch ein letztes Fazit so aus deiner Pflegezeit, wo du sagst, ne, Mensch, das ist auch sowas, wo man da halt auch immer noch mal gut hingucken sollte, ne? Oder ja, nochmal so, ne?
Ja, also ich würde sagen, erstmal, dass Menschen zu versorgen, zu pflegen, ist immer ein Zeichen von Mitgefühl und menschlicher Nähe. Also ich habe das immer gerne gemacht, ambulante Pflege, muss ich sagen. Es war nicht einfach nur Geld verdienen. Mhm. Natürlich gibt es Sachen, die man dann weniger gerne gemacht hat, aber das hat dann eher zu tun gehabt mit wahrscheinlich den Personen. Ich hatte jetzt nie Probleme damit, zu waschen oder sag mal sauber zu machen oder sowas, ne, so auch im Teambereich oder Wunden zu versorgen. Das würde ich sagen, da habe ich kein Problem mit. Ne? Da habe ich ganz andere Themen, ne, die mir nicht liegen. Aber worauf ich nur hinaus will, ist, wenn man das generell kann, also geben, Demut und versorgen, super. Aber in der eigenen Familie möchte ich lieber, wie ich es in der Folge schon hier gesagt habe, darauf hinweisen, da bitte eher Vorsicht. Vorsicht heißt, bevor ich sage, ich mache es, würde ich eher sagen, dreimal sich fragen, warum mache ich's oder soll ich es vielleicht besser nicht machen? Einfach weil die Beziehung, die ich hatte, bevor ich in eine Pflegestruktur reingehe, diese automatisch mitfärbt. Also das kann, wie gesagt, gut gehen, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, gibt es Konflikte, weil die Beziehungsgestaltung durch die Versorgung in der Regel eine andere ist. Es kann sein, das möchte ich nochmal vielleicht als letzten Punkt dann noch da ergänzen. Es kann sein, dass dies schon die ganze Zeit über schon so gelebt worden ist, dass halt die Kind- oder Enkelkind-Perspektive schon immer eigentlich die versorgende Person der Familie war. Und jetzt durch die Pflege einfach nur nochmal in einer anderen Form nochmal einfach gelebt wird, wenn man so will, ja, also in einem anderen Extrem. Aber generell schon immer so war, dass die Person versorgt hatte. Ne? Da möchte ich dann eher darauf hinweisen, dass wir hier von dem Effekt sprechen, dass es zu einem nicht psychologisch jetzt formulierten, ne, oder von einer Familienstruktur her gesunden Ausgangssituation von auszugehen ist. Also das heißt, Mutter oder Großvater, Großmutter hier, also Großeltern, Eltern, Kind. Nicht hierarchisch gesehen, sondern im Sinne von jetzt vom Alter her und wer wie wen versorgen sollte oder für wen da sein sollte. Ne? Also es ist nicht so selbstverständlich, dass Enkelkinder oder Kinder für die Eltern oder Großeltern verantwortlich sind später. Das ist, glaube ich, sowas hat man früher gesagt. Das ist heutzutage nicht mehr haltbar und psychologisch auch nicht zu empfehlen, dass es automatisch angenommen wird. Das ist immer eine individuelle, aus meiner Sicht immer eine individuelle Entscheidung für Versorgung. Wenn ich nicht Elternteil bin, also wenn ich nicht die Verpflichtung habe zu versorgen, das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, das ist mir wichtig nochmal als Einschränkung mit noch anzuführen. Wenn ich nicht Elternteil bin und versorgen muss oder halt Betreuer bin.
Ja. Ja, spannend. Ja, ich finde es halt ein ganz tolles Thema und das Thema hat ja auch, haben ja auch mehrere Hörer bei uns angefragt. Und ich glaube, was natürlich da einfach eine Riesenrolle spielt, ist wahrscheinlich dieses Thema oder die Frage, die man sich dann wahrscheinlich stellen muss, ist genau, schaffe ich das, ne? Kann ich das Angehörige pflegen, möchte ich das überhaupt, ist es schon an der Zeit, ne? Wie kann ich es mit den Angehörigen auch gut, sage ich mal, dahin bringen, dass es denen gut geht und das für alle irgendwie so eine gute Situation auch ist oder alle da irgendwie, ja, die also sich diese Familienbeziehungen dann natürlich auch nicht durch belasten oder belastet werden. Und ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da halt viel das Thema ja Verantwortung halt auch mit dran hängt, ne? Und Schuldgefühle und jetzt also vor allem aus Blick der Angehörigen kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich hoffe, es hat schon mal einen ganz guten Überblick soweit geliefert. Ich fand es auf jeden Fall echt super, Cord, was du hier für Blickwinkel auch nochmal aufgemacht hast. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, wisst ihr Bescheid, kommt einfach auf uns zu. Und schreibt uns und dann schauen wir mal, ob das noch so, ich sag mal, Aspekte sind und Themen sind, die dann vielleicht sogar noch eine zweite Runde irgendwie auf den Plan rufen. Ansonsten, ja, hoffen wir haben eure Fragen soweit erstmal beantworten können. Cordi, hast du noch was
zu ergänzen? Nein, erstmal viel Kraft und alles Gute an alle, die versorgen und pflegen. Und ne, ich finde das ganz toll, eine großartige Sache. Ich finde, das ist der Dienst am Menschen, wenn man so will, also unterstützen. Ne? Das zeichnet uns in der Menschlichkeit aus und ist so viel wert. Also ich finde das immer wieder eine ganz, ganz tolle Sache und alles andere als selbstverständlich.
Ja, super. Ja, sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht.
Ja.
Cordi, danke dir. War super
Ja,
schön. Hat ganz
Dito.
viel Spaß gemacht. Ich
Ja.
hoffe, euch da draußen auch.
Dann
Ja,
bis zum
dann
nächsten Mal.
bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Ja, ciao.
Bis dann. Ciao.